Deutschland geht es an den Kragen. Offensichtlich ist eine Regierung eingesetzt worden, die das Ziel hat, Deutschland so, wie es mal war, komplett zu zerlegen. Und andere Kräfte sind auch da, um das zu unterstützen. So scheint es jedenfalls anhand der ganzen Sanktionen, die uns ja selber mehr treffen als irgendjemand anders. Aber auch schon vorher war Deutschland immer am rigidesten in Europa mit dem Downlock, Lockdown, wie es alle heißt. Egal, Deutschland geht es an den Kragen. Und jetzt ist die Frage, hat das vielleicht sogar einen Sinn, dass es Deutschland jetzt richtig an den Kragen geht, uns Deutschen an den Kragen geht, unser ganzes Wohlstandsgefüge jetzt zerschmettert werden soll? Der Hubert Mörle ist Bauer und eigentlich wäre jetzt Heuernte. Aber er ist die 6 Stunden vom Bodensee hier hochgefahren, um mit mir darüber zu sprechen, ob hinter diesem ganzen Geschehen ein Sinn steht, nämlich der Sinn, dass wir Deutschen zu etwas gebracht werden sollen. Ich bin gespannt, was er mitbringt. Heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute mal in einem anderen Kleid mit Stehtisch. Ich darf aber sitzen. Hubert möchte gerne stehen. Herzlich willkommen und jetzt geht's los. Hubert, was hat dich bewogen, Heu sein zu lassen heute und hier nach Leipzig zu kommen, um mit mir über den Sinn dieses ganzen Crashs, der sich da ankündigt, zu sprechen?
Erstmal Dankeschön, Götz, für diese Einladung. Es war eine sehr starke innere Zerreißprobe für mich, ob ich jetzt Heu mache oder hierher fahre. Was ist sinnvoller? Und ich habe das in mir, ich habe richtig gekämpft. Aber dann habe ich gesagt, wenn das, was ich heute zu sagen habe, wichtig ist für die Menschheit insgesamt, das hört sich jetzt hochtrabend an, aber so meine ich es, dann wird auch der Himmel dafür sorgen, dass ich meine Heuernte gut reinbringe nach diesem Termin.
Ja. Okay.
Und was mich bewogen hat, Ende 1991 ging es los. Es kamen Dinge auf mich zu, wo ich mich zunächst frage, warum ich? Warum kommt es auf mich zu? Das war gerade in der Zeit, wo ich mich mit meinem Herzen beschäftigt habe. Und das Erste, was ich in die Finger bekam, das war dieses Buch, Die Insider von Gary Allen. Jetzt könnte man sagen, damals kannte ich das Wort Verschwörungstheoretiker noch nicht.
Ja.
Aber als ich dieses Buch in der Küche liegen hatte, kam ein Gärtner, ein Demeter-Gärtner, sah dieses Buch. Woher hast du dieses Buch? Dann sage ich, ja, das hat meine Frau vom Markt mitgebracht, das hat sie von einer älteren Dame bekommen. Das gibt's nicht, das Buch ist verboten. Ja, aber du siehst, ich hab's. Und außerdem, dieser Gary Allen war ein Gärtnerfreund von einem Freund von ihm. Und seit er dieses Buch geschrieben hat, ist er spurlos verschwunden. Also recht bodenständig. Ja, das überprüft die Dinge einfach auch immer auf die Bodenständigkeit hin. Ja. Und hier drin sind so viele Dinge beschrieben, wie sie heute aktuell sind. Als ich das gelesen habe, wollte ich nicht mehr leben. Ich hatte Herzprobleme, dann das auch noch, wie die Welt aufgeteilt ist, wohin das geht. Wollte mich verabschieden, das ist aber nicht gelungen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Herrgott, was hast du mit mir vor? Was soll ich noch machen? Jetzt war in diesem Buch natürlich nur was anderes drin, beschrieben. Unter anderem dieses Buch, Nikola Tesla, freie Energie statt Blut und Öl. Das kennt fast jedes Kind, möchte halt sagen.
Nee, noch nicht, lange nicht.
Okay.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Noch nicht, ja?
Nein.
Also geht es um die freie Energie.
Ja.
Und dann habe ich begonnen zu träumen, wie mein Schlepper rumfährt, ohne dass man was hört. Ja? Und ich ziehe nur die Antenne aus und ich fahre mit meinem Schlepper rum. Und ja, das war das. Aber dann, jetzt kommt's. Und das war mit ausschlaggebend, warum ich heute nach Leipzig gekommen bin. Die Leipzig Connection. Was ist das? Das war ein Ausgangspunkt, unser deutsches Erziehungssystem zur Sau zu machen. Kaputt zu machen. Es war eine Vereinigung, wo es darum ging, eine neue Erziehungspsychologie zu installieren, eine Horde von Psychologen heranzuziehen, die den Menschen am Leben vorbei lenkt.
In Leipzig. Am Leben oder an ihrem Wesen?
Beides. Mhm. Wer das, den Mensch am Leben vorbei lenkt, lenkt ihn natürlich auch an seinem Wesen vorbei. Ja. Ganz gezielt. Eine uralte Geschichte.
Da, darf ich mal kurz nachfragen, ja, auf wann das zurückgeht? Also diese Erziehungspsychologie, weil es gibt ja den Ausdruck Bletchley Park, dass das erst in den 40er Jahren geplant wurde, großflächig geplant wurde, das deutsche Volk umzuerziehen.
Also die ursprüngliche Ausgabe war 1978.
Ich meine, Wilhelm Wundt.
Aber Wilhelm Wundt, das muss in den 50er Jahren auch schon passiert sein.
Okay, also nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Oder wollen wir sagen, nach dem Waffenstillstand.
Halt. Ja. Maximilian Wundt wurde 1832 in einer kleinen süddeutschen Stadt geboren. Also Tübinger Universität, ja, im Alter von 19, nach Heidelberg. Und so weiter. Ah ja,
das
war schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Entschuldigung. Ich habe sogar nicht genau jetzt gelesen auf das Datum hin. Er promovierte als Doktor der Medizin und in der folgenden 17 Jahre in Heidelberg und später als Professor der Psychologie. Zu dieser Zeit verstand man unter Psychologie einfach die Lehre von der Seele oder des Verstandes damals. Ja, und später, und es ging aber auch
also um die Seele. Also weit vor Freud,
ja,
demnach.
Ja,
ja, ja,
ja. Und
was war das Ziel dieser Leipzig Connection?
Das Ziel der Leipzig Connection?
Sehr plakativ gesagt, die Deutschen am Leben und damit ihrem Wesen vorbeizuführen.
Mhm. Und auch die Seele auszuschalten. Sich nicht mehr mit der Seele zu beschäftigen.
Okay.
Nur noch rein den Mensch auf seine Funktion hin. Und dass alles irgendeine physische Ursache hat, eine materielle Ursache, aber keine seelische mehr.
Also praktisch den Materialismus psychologisch erklärt.
So ist es. Mhm. Ja. Und als ich diese Dinge gelesen hatte, habe ich mich auf den Weg begeben, wo ist die Lösung? Aber es ging noch tiefer rein, bis zu den Prophezeiungen oder vorausschauenden Dingen, wie sie von verschiedenen Leuten gekommen sind. Da nehmen wir zum Beispiel die Älteste, die Johannes-Offenbarung. Sie werden nicht mehr kaufen und verkaufen können, ohne das Zeichen des Tieres in der Hand oder an der Stirn. Da laufen wir voll drauf zu.
Mhm. Mit dem Impfpass ID 2020 oder
ja,
so.
Mhm. Dann kennen wir von Alois Irlmeier diese Prophezeiungen mit diesem Dritten Weltkrieg, ja, wie die Russen dann an den Rhein kommen und so weiter. Dann kennen wir den Mühlhirsel, der hat gesagt, es gibt keinen Dritten Weltkrieg, sondern die Menschheit wird sich selber vernichten. Dann nehmen wir Rudolf Steiners Vorausschau, dass es noch eine Auseinandersetzung geben wird zwischen China und Amerika und dass die Auseinandersetzung mit Russland nur ein vorgeschobenes ist. Vor 100 Jahren. Mhm. Dann gab es den russischen Religionsphilosophen Wladimir Solovjew. Der hat dieses Werk geschrieben, Die Rechtfertigung des Guten, hier der Band 2. Und auch hier drin steht diese Auseinandersetzung.
Zwischen Amerika und
China. Ja, das ist also, wenn China mit Hilfe des westlichen Know-hows, also der Technik und so weiter, wenn die losrennen, dann wird das der furchtbarste Krieg. Weil sie hassen nicht nur die Welt, also die Mongolen, die Hunnen, ja, die Marsdämonen geführt sind. Sie hassen nicht nur die anderen Menschen, sondern sich selber.
Die Chinesen?
Ja. Also man darf es nicht verallgemeinern, sondern ein bestimmter Volksstamm. Mhm.
Ja. Aber das tun wir doch auch, wir Deutschen.
Ja, da kommen wir nachher
drauf. Also so wurden wir erzogen.
Ja, also genau, das wird jetzt spannend.
Das ist ja Selbsthass.
So, und als ich im Jahr 2014 erfahren habe, dass Wladimir Putin seinen hohen Regierungsbeamten dieses Werk zu Neujahr geschenkt hat, wusste ich, dass er von allem weiß. Und später habe ich dann die Reden an die Deutschen gehört von Wladimir Putin. Es geht jetzt nicht darum, Putin verstehe oder nicht, sondern einfach die Historie und wie ich ihn wahrnehme, ich persönlich. Und da hatte ich so den Eindruck, da ist irgendwas, was mich mit ihm verbindet, persönlich. Und da kommen wir dann später noch drauf. Aber das war für mich so interessant, dass ich mir diesen Putin noch mehr vorgeknüpft hatte, wie schon vorher. Ja.
Ja.
Und jetzt kommt noch ein Russe. Der Kondratjew. Da gibt es den sechsten Kondratjew. Und der hat beschrieben, wie es eben bisher 5 Zyklen gab in der Entwicklung der Technik. Ja. Zunächst die Dampfmaschine, dann die Stahleisenbahn, die Elektrotechnik, die Chemie, dann die Petrochemie, Automobil, Informationstechnik. Und jetzt kommt zum ersten Mal der Mensch dran. Jetzt geht es nicht um eine Maschine oder soll es nicht um eine Maschine gehen, sondern um den seelenbegabten Mensch, dass der Mensch seine Seele kennenlernt und sein Christusbewusstsein. Das steht hier drin. Und ich habe gehört, dass dieser sechste Kondratjew gelehrt wird in der BWL.
Elon Musk hat ihn aber nicht gelesen.
Tja.
Weil der möchte ja den Mensch zur Maschine machen, ne? Oder zur erweiterten Maschine.
Genau, und die Biotech-Firmen und so weiter, die holen aus dem sechsten Kondratjew das Materielle raus, wieder. Also auch nicht die Essenz und das Wirkliche, um was es geht. Als ich den kennengelernt habe und ich meine Seele kennengelernt habe und mein Herz, ich bin fast an die Decke, ja, vor Freude.
Ja.
Aber bisher wollte das niemand.
Ja.
Oder kaum jemand.
Ja.
Und so intensiv sind diese Dinge auf mich zugekommen. Und nicht nur das. Jetzt nehmen wir den Rudolf Steiner noch ein bisschen intensiver. Und jetzt meine Brille nach.
Hier ist er.
Ja, danke. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin halt kein rhetorischer Profi, weißt
du? Ja.
Ich bin eher ein Macher. Aber trotzdem, jetzt kommt so das Highlight. Das habe ich entnommen aus dem Werk Gralsmacht von Herwig Duschek. Und das lese ich jetzt einfach unverblümt vor.
Okay. Von Steiner.
Ja, also ist vom Herwig Duschek zusammengefasst.
Ja.
Da kommen zunächst seine Ausführungen. Und es geht ja zum Beispiel auch um die soziale Dreigliederung, dass man die auf den Boden bringt. Und eben, dass dieses Sozialisieren in Deutschland und Schlesien scheiterte. Und auch die allerletzte Chance wurde nicht ernst genommen, also um 1920 rum. So konnte das Fass des Soratisch Bösen, und das ist dieser sogenannte Antichrist, der Sorat, ja, zum Überlaufen kommen. Zu glauben, die geschichtliche Entwicklung gehe seit 1924, 25 überhaupt noch einen regulären Gang, ist völlige Illusion. Seit damaliger Zeit. Mit den Folgen des Scheiterns dieser Impulse Rudolf Steiners in den Jahren 1917 bis 1924, 25 hat es die Menschheit tagtäglich zu tun. Chaotisierung, Brutalisierung, Zivilisationsagonie. Immer und immer wieder hatte der Gotteszeuge Rudolf Steiner auf die Folgen eines möglichen Scheiterns aufmerksam gemacht. Im November 1921, als sich der Gnadenakt der Götter, die Weihnachtstagung 1923-24, noch nicht am geistigen Horizont zeigte, war schon, so Rudolf Steiner, die Stunde der großen Entscheidung da. Und heute, ebenso wie damals, gilt es, nicht fatalistisch zu sein, den Nebel vor die Augen zu machen, indem man sich immer wieder und wiederum sagen will, es werden schon die Zeiten von selber besser werden. Anschließend warnt Rudolf Steiner. Entweder werden sich die Menschen entschließen, die Spiritualität zu haben, von der ich eben gesprochen habe, nämlich dort ist der Quell dessen, was heute stattfindet, oder der Untergang des Abendlandes ist sicher. Kein Hoffen, kein fatalistisches Ersehnen eines von selbst kommenden Besseren kann helfen. Die Menschheit ist einmal in die Epoche der freien Benutzung ihrer Kräfte eingetreten und die Menschheit muss diese freien Kräfte wirklich handhaben. Das heißt, die Menschheit muss selber entscheiden, ob sie die Spiritualität haben will oder ob sie sie nicht haben will. Wird sie sie haben wollen, dann wird ein Fortschritt der Menschheit möglich sein. Wird sie sie nicht haben wollen, ich tue ja immer ein bisschen provokant, nicht Blümchen eh so, ja?
Ja.
Dann ist der Untergang des Abendlandes besiegelt, dann wird unter den furchtbarsten Katastrophen eine ganz andere Fortentwicklung der Menschheit stattfinden müssen, als sich viele heute träumen. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stürzt, das ist jetzt nicht mehr Rudolf Steiner,
ja, sondern
wieder...
Ja. Er ist ja vorher gestorben.
Ja. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stürzt die Menschheit auf den Dritten und Letzten Weltkrieg zu, der in wenigen Jahrzehnten die nachatlantische Zivilisation vorzeitig in den Abgrund reißen wird oder kann. Wir stehen vor der nachatlantischen Sintflut, die durch den Krieg zwischen den USA und China über große Teile der Menschheit kommen wird. Denn das Leid, das den Menschen tagtäglich angetan wird, schreit zum Himmel. Rudolf Steiner prophezeite diesen großen Krieg zwischen Asien und dem Westen trotz aller Abrüstungskonferenzen, weil aus dem, was aus dem Westen kommt, die Asiaten nicht etwas sehen können, was Geist des Westens ist. Also der geistlose Westen hat nichts entgegenzustellen, der ihnen deshalb leuchten kann und zu dem sie Vertrauen werden haben können, weil sie dafür Verständnis haben aus ihrer eigenen, ob zwar in die Dekadenz gekommenen Geistigkeit heraus.
Heute, auf China.
Ja. Mhm. Heute leuchtet dem Osten die geistlose Abartigkeit des Amerikanismus mit seinen Ausläufern in Europa und immer größeren Teilen der Welt in immer ekstatischerem Tanz ums goldene Kalb bzw. Tier, Geld, Ruhm, Macht und Sex entgegen. Wäre das moderne Gralsgeschehen und die durch spirituelle Kraft bewirkte Flugtechnik in Mitteleuropa auf Grundlage der christusgemäßen sozialen Dreigliederung kulturtragend und offiziell inauguriert worden, dann hätte diese moderne Form der atlantischen Vril-Tao-Kräfte den Asiaten, insbesondere den Chinesen und ihren Seelenuntergründen, vertrauensvoll als Geist des Westens entgegenleuchten können. Dann ging es weiter, das Aufsteigen des apokalyptischen Tieres, das nach Rudolf Steiner 1933 begann. Mhm. Wir wissen, was 1933
ja, klar.
hatte ideale Voraussetzungen für seine zivilisationsvernichtenden Impulse vorgefunden. Es ist das Tier aus dem Meer, Apokalypse 13,1-10, der Sonnendämon Sorat. der die ätherische Sonnenfinsternis als Gegenbild zum Christus im Ätherischen für das Schauen vieler Menschen bewirkte. Und so richtig aufgestiegen ist er jetzt, 1933, und seine dritte zivilisationsvernichtende Chance, da sich von 1998 ausgehend, 3x 666, sein Einflusszeitraum bis in das Jahr 7479 erstreckt. Sollte die reguläre nachatlantische Zeit nach Ende des Krieges aller gegen alle abgeschlossen sein. Also da steht uns noch einiges bevor. Das ist so gewaltig, was da drin ist. Und jetzt eben die ganze Prophezeiung, wenn man das alles zusammennimmt, dann könnte man eigentlich versinken.
Wollte ich gerade sagen, also dass ich alles, was mit diesen Prophezeiungen zusammenhängt, gleiche ich mit der Quantenphysik ab, die einfach sagt, es sind unendlich viele Möglichkeiten, ja, der Entwicklung. Kleinste Veränderungen in den Voraussetzungen haben in der Richtung große Richtungsveränderungen. Und deswegen ist das für mich niemals in Stein gemeißelt, sondern nur als Optionen, wenn die Parameter die gleichen sind. Also wenn wir weitermachen, ja, mit unserem Materialismus, mit unserem Tanz um das goldene Kalb, mit unserer Unwahrhaftigkeit, mit unserer Unselbstständigkeit und wie auch immer, Herzlosigkeit, dann kann das in die Richtung gehen. Mhm. Aber es gibt unendlich viele andere Möglichkeiten.
Ja. Das Erste war dann für mich zu sagen, Moment mal, Johannes, muss ich eigentlich jetzt deine Prophezeiung erfüllen?
Wollte ich gerade sagen.
Oder über mich ergehen lassen? Mhm. Habe ich keine Chance?
Mhm. Mhm.
Diese Frage alleine zu stellen, ja, ich bin katholisch aufgewachsen, ja, dann glaubt man der Bibel, ja, da gibt es keine Ausweichmöglichkeit. Dann habe ich gesagt, Moment, Johannes, in dem Moment, wo ich mit dem Begriff Karma vertraut wurde, dann habe ich gesagt, Johannes, dieses Karma lasse ich bei dir. Das ist dein Karma, das hast du für dich in Stein gemeißelt und vielleicht bist du sogar heute da, um den Blödsinn jetzt
wieder gut zu machen.
Um zu ändern. Beziehungsweise er hat es ja richtig gesehen. Ja. Ja? Aber jetzt bitte die Möglichkeit. Und das war eben auch bei Rudolf Steiner immer das Gleiche. Er sprach nur von Möglichkeiten.
Eben.
Bei anderen Propheten war es Fakt. Die haben gesagt, so und so wird's. Aber er hat immer noch gesagt, Möglichkeiten. Und er hat auch gesagt, Schicksal ist wandelbar, indem ich Schicksal in Schicksalsmut verwandle und eben diesen Mut entwickle. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema, wo nehme ich den Mut her, wenn ich mich so als Normalbürger bewege? Mir fehlt die Mutquelle, mir fehlt die Kraft und ich lasse mich immer weiter runterdrücken und weiter und immer weiter klein machen.
Wo bei uns ja das Schuldthema ganz große Rolle spielt.
Und jetzt kommst du mit der Schuld. Und ich sage, jawohl, wir Deutschen haben Schuld. Das wird jetzt manchen umhauen. Aber ich sage auch, warum.
Wir machen uns der unterlassenen Hilfeleistung schuldig. Also, indem wir nicht in unser Wesen kommen, sondern sozusagen dem goldenen Kalb.
Und jetzt zeige ich dir mal etwas, warum es an uns Deutschen liegt, wie die Welt von morgen aussehen wird, unter anderem.
Ja? An diesem Punkt, ne, da kommt ja sofort den meisten am deutschen Wesen, soll die Welt genesen, das als chauvinistischen Spruch. Also das herabblickt, die Deutschen sind besser als die anderen und so. Vollkommener Quatsch. Sondern so, ja, als Menschheitsleib, ja, hat jedes, sozusagen jede Kultur oder jedes Land, so kann man mit einem Organ vergleichen, ja, ohne jetzt eine Hierarchie zu machen.
Richtig.
ohne eine Hierarchie, sondern eine Holarchie. Hierarchie heißt Herrschaft der Priester. Übrigens. Und dann, wenn wir in unser Wesen kommen, dann nehmen wir ja unseren Platz im großen Ganzen ein.
Genau. Aber wenn wir das nicht wissen, wieso, warum, woher, wohin und wir keine Grundlage haben, dann stochern wir wie Blinde in der Gegend herum. Wir finden keinen Anker.
Ja.
Jetzt muss man sich die Erde wie ein Mensch vorstellen.
Genau.
Mit Kopf, Herz, Niere, Füße, Hände, Lunge und so weiter. Ja. Und dieses Ganze wird jetzt durcheinander gebracht. Überall werden die Menschen in der Gegend herumgeschoben. Sie verlassen ihre eigenen Kulturen. Ja. Und es gibt Vermischungen. Das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn ich jetzt die ganze Erde in einen Mixer hinein geben würde, einmal rumrühren und dann soll das, was unten rauskommt, noch leben. Ja, das kann nicht funktionieren. Und damit jetzt das nochmal deutlich wird, ganz deutlich, warum wir Deutschen eine besondere Aufgabe haben, die wir bisher nicht aufgegriffen und umgesetzt haben. Die Chance wäre, wie es Rudolf Steiner gesagt hat, 1933 gewesen. Sie hätten sich an die Führung im Inneren wenden sollen, an den Christus. Und er hat ja gemeint, der Christus wird um 1933 so dicht werden, dass er fast physisch sichtbar wird. Und dann haben die Gegenkräfte, aber der Sorat, zack, bumm, den Adolf Hitler. Und warum? Der Adolf Hitler hatte sehr gute Ansätze. Er war ja einst zusammen mit Rudolf Steiner in einer Gemeinschaft. Aber dann hatte Adolf Hitler einen Giftgasangriff erlebt. Er kam in ein Koma und aus diesem Koma ist er als veränderter Mensch erwacht. Und wir kennen das heute mit Besetzungen.
Ja, ja, im Koma ganz häufig.
Genau. Und jetzt für solche starken Kräfte sind Menschen wichtig, die super intelligent sind, super klar im Kopf und einen starken Willen haben. Aber das Herz weg. Und mit dieser Power war es möglich, Massen von Menschen und Material in Bewegung zu setzen. Aber nicht nur den Adolf Hitler und die Deutschen, sondern die ganze Welt ist aufeinander gehetzt worden. Da brauchen wir nicht sagen, der oder der ist schuld, wer hat angefangen, sondern der Sorat hat die entsprechenden Handlanger gefunden. Das war's. Punkt aus. Amen. Und vor dieser Situation stehen wir heute wieder. So, aber jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, was mir durch ein Märchen bewusst geworden ist. Das kommt aber später. Okay. Um das noch deutlicher zu sagen, dass wir Deutschen wirklich eine besondere Aufgabe haben, können wir das zeigen an der Königin Europa.
Das ist eine Landkarte, die jetzt mit den heutigen, sag ich mal, Atlanten nicht viel gemein hat, also wie Europa dargestellt, ist jetzt ist ja liegend Hispania links.
Hier ist Spanien der Kopf.
Genau.
Dann kommt hier Gallien oder Frankreich.
Ja.
Germania. Dann kommt hier Germanien.
Ja.
Und wo liegt Germanien vom Körper her?
Ja. In der Brustgegend, also
voll Herzgegend.
Ja.
Und das, was hier grün eingekreist ist, weißt du, was das ist?
Du hast es mir ja vorher verraten. Böhmen.
Böhmen, Mähren, Egerland, so in der Richtung. Der Ursprung der Kelten. Mhm. Des roten Drachens übrigens, wo das Gemüt ist.
Okay.
Und so weiter. Und da ist ja zum Beispiel auch Moskau als Länderei eingetragen, nicht als Stadt. Ja. Und Skythien und so weiter. Ja, und hier Italien, ja, so. Und das ist doch eine super Sache. So, und was da auch erkennbar ist, hier ist Großbritannien ein Fähnchen. Und dieses Großbritannien in Kombination mit Amerika, also dieser sogenannte Angloamerikanismus, sagt uns, was wir zu tun haben.
In Europa.
Obwohl sie eigentlich da gar nichts zu sagen hätten. Wir hätten hier was zu sagen. Und jetzt kommt das ganz Spannende. weswegen ich auch hier bin. Und ich habe mir immer überlegt, warum die Deutschen ihre Aufgabe einfach nicht übernehmen. Und Fichte hat es ja auch beschrieben, dass wenn die Deutschen das jetzt nicht aufgreifen, ihre Aufgabe, wird sich kein Mensch mehr an sie erinnern können. Und auch die Menschheitsgeschichte wird einen anderen Verlauf nehmen. Und wenn man Fichte liest und Schiller, da spürt man etwas. Man muss es mit dem Spüren lesen. So. Und das wissen wir jetzt alles. Das wissen wir jetzt alles. Und doch fehlte mir der spannende Moment, wie kann das attraktiv werden? Wie können wir Deutsche attraktiv werden für den Rest der Welt, wenn es doch an uns möglicherweise liegt? Das Erste war, ich habe vor längerer Zeit so einen Handschmeichler entwickelt. Einfach hier viel Liebe hineingegeben, mich mit der Elementarwesen, mit der geistigen Welt verbunden, damit der Mensch, der zum Beispiel in Transformationsarbeit einsteigt, dass er dann etwas an die Hand bekommt, wo ihn begleitet, wie eine Art Krücke. Eines Tages kam eine Mutter mit ihrem kleinen Kind und dieses Kind sehr sensibel und wird in der Schule immer verhauen, geschlagen. Und dann kam mir das Bild folgendermaßen. Das möchte ich jetzt an dir vorführen, okay. Weil ich darf. Ich bin nicht ganz so heftig, ja, aber so sinngemäß. Der Aggressor kommt, packt dich am Schlawittchen und sagt so, du hast was für mich und das will ich von dir. Und gibst du mir, dann lasse ich dich in Ruhe. Und ich kann es dir nicht anders zeigen, wieso. Und ich plag dich so lange, aber du, so lange, bis du es mir gibst, aber du musst es erkennen, was ich brauche. Ich kann dir es nicht anders sagen. Also du musst es erkennen.
So. Verrückt.
Ja. So. Das heißt, der Sensible muss es erkennen, was die anderen brauchen. Der Deutsche ist eigentlich ein sensibles Wesen.
Ja.
Aber jetzt kommt's. Dann habe ich dieser Mutter gesagt, wissen Sie was? Sie nehmen das den Handschmeichler mit und geben das ihrem Jungen mit im Schulranzen und dann schauen wir, was passiert. Von da weg ist er in Ruhe gelassen worden. So ähnliche Experimente haben wir schon öfters durchgeführt. Das heißt, ich habe gewusst, was dieser Aggressor braucht.
Liebe.
Liebe. So.
Es gibt im Kurs in Wundern heißt es, es gibt nur zwei Arten von Taten. Eine aus Liebe und die andere als Schrei nach Liebe.
Bingo. Und darum ist es wichtig, wenn ich so einen Handschmeichler herstelle, da geht es nicht nur um das Zusammenfügen von ein bisschen Material und, ja, und Hoblo, sondern dass ich genau in mein Herz hineinschaue, wann ist der optimale Zeitpunkt, wann bin ich frei, wann läuft auf dem Hof alles gut und alles frei ist. Und dann kommt diese Liebe hinein. Wir kennen das vielleicht, du kennst das vielleicht von den Stradivari-Geigen. Stradivari hat doch viele Geigen produziert. Und Wissenschaftler haben noch herausgefunden, dass es unmöglich sein kann, dass der die alle selber gemacht hat. Und dann haben die herausgefunden, dass er Lehrlinge gehabt hat. Aber bevor die Geige rausgegangen sind, sind sie durch die Hand des Meisters. Also der hat seine Liebe dazugegeben. So, also, jetzt kommen wir wieder zurück. So. Und erst vor zwei Wochen lief mir jetzt der Froschkönig und der eiserne Heinrich über den Weg.
Zwei Märchen.
Bitte?
Zwei Märchen.
Nein, das ist ein Märchen.
Froschkönig, eiserner Heinrich? Mhm. Also beim eisernen Heinrich weiß ich, dass das am Schluss...
Ja, wo der Prinz wieder erlöst war.
Dann genau.
Langsam. Es war ein verwunschener Prinz.
Ja.
Und dieser verwunschene, eingesperrte Prinz in diesem hässlichen Frosch den niemand haben wollte. Und weil er einfach aufdringlich wurde, hat ihn die Königin an die Wand geworfen, an die Wand geklatscht.
Königstochter.
Und dann wurde der Frosch wieder zurückverwandelt in den Prinz.
Ja.
Und genau das sehe ich bei dem Deutschen. Die ganze Welt muss den Deutschen an die Wand klatschen. Das heißt, die helfen uns, indem sie uns unter Druck setzen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich weiter nach hinten drücken an die Wand, dann an der Wand runterrutschen, in einem Nichts versinken. Oder ich bringe jetzt endlich etwas, was dieser Aggressor will von mir. Der Soros schreit nach Liebe. Der Gates schreit nach Liebe. Der Klaus Schwab schreit nach Liebe. Der Winfried Kretschmann. Die Annalena Baerbock weiß auch nicht, was Liebe ist. Der Toni Hofreiter, der weiß auch nicht, was Liebe ist. Der Xi weiß nicht, was Liebe ist, wenn man seine Biografie anschaut, wie sein Vater ums Leben gekommen ist. Und er hat dem Staat Recht gegeben. Ja, er hat also das noch gesteigert, statt seinen Vater in das Verzeihende rein und so weiter.
Dem Präsidenten von China.
Ja, ja. Okay. Und drum ist er so, wie er ist.
Ja.
Aber er braucht nicht so bleiben. Auch die Merkel braucht nicht so bleiben, wie sie ist. Auch die von der Leyen braucht nicht so bleiben. Ihre Ahnen waren Sklavenhändler. Sie bräuchte nur etwas ganz Bestimmtes. Wie viele andere auch. Ich könnte noch viele Namen aufzählen. Ich lade alle diese Menschen ein. Ich darf diese Menschen nennen, weil ich nicht gegen sie gehe, sondern zutiefstes Mitgefühl.
Ja.
Sie haben Krieg erlebt, die haben alles Mögliche erlebt. Und das ist wie eine Art Ersatz, eine Genugtuung. Und jetzt kommt noch ein Beispiel. Ich kenne eine Dame, die war mal in Amerika auf einem Seminar. Und während dem Seminar fragte dann eine Amerikanerin sie, wer sie sei. Ja, ich bin eine Deutsche. Die hat sich nur auf Englisch unterhalten. Dann hat die angefangen zu heulen, die andere Frau, hat sich auf die Knie geworfen und sich vor ihr entschuldigt. Und diese Frau war eine Rockefeller-Tochter. In diesen Kreisen wird beigebracht, die Deutschen seien Bestien und die müsse man vernichten. Und jetzt hat sie bei dieser Frau jemanden erlebt, einen Menschen, etwas ganz anderes, was ihr erzählt wurde. Das heißt, genau die Welt wartet auf uns, dass wir uns das Innere, diesen Prinz, endlich zeigen. Und dazu müssen wir erst diesen Zugang finden, nämlich zu dem Christus in uns, zu der Liebe. Er ist der Herr der Liebe. Er ist der Herr des Karma. Und wenn wir zu ihm finden und den unser Karma bearbeitet, werden wir immer stabiler. So wie ich jetzt auch Stück für Stück. Ja, ich bin auch noch unterwegs, aber ich habe ihn entdeckt. Und das rufe ich im Prinzip allen Politikern, allen in der Wirtschaft zu. Und auch der Hochadel. Ich habe immer gedacht, im Hochadel finden wir vielleicht nur Leute. Aber auch da habe ich festgestellt, dass da hochgradig Schwarzmagie unterwegs ist. Aber trotzdem lade ich diese Menschen ein, bei mir etwas kennenzulernen. Die können auch irgendwo anders hin. Es gibt bestimmt noch andere Leute, andere Lehrer, wo diese Dinge vermitteln. Aber ich spreche jetzt für mich. Denn diese Leute, die scheinbar Bösen, jetzt würde ich wieder ein bisschen vielleicht polarisierend oder einfach nur Stellung, sagen wir so, ich beziehe Position. Wenn ich einem Soros oder wie auch immer gegenübertrete, kannst du mal gerade aufstehen, das möchte ich dir wieder zeigen.
Ja.
Dann muss ich dem in die Augen schauen, in seine Seele. Ich muss mit meinem Herzinnerster, in sein Herzinnerstes wie ein Schweißbrenner rein. Und dann muss ich ihm die Hand geben und sagen, du bist ein wertvoller Mensch und ich hole dich aus dieser Scheiße raus, wenn du mitmachst. Wenn du deine Seele nicht komplett schon an Dämonen und an den Sorat verkauft hast. dann sehe ich eine Chance. Und jetzt?
Das geht ja gar nicht. Es ist ein Irrtum. Im Faust ist es ja auch schon beschrieben, ja, dass Faust glaubte, es zu weit getrieben zu haben und sozusagen der Gnade Gottes nicht mehr würdig zu sein. Das ist der letzte große Irrtum des Menschen.
Und jetzt, da ist die Gnade dabei. Die Gnade ist ein Teil der Liebe. Ja. Wenn ich nur noch der Wahrheit renne, kann ich auch fanatisch werden.
Ja, klar.
Ja? Aber wenn ich die Liebe dabei habe, die Gnade, wie bei der Kreuzigung, wo der eine Räuber oder Mörder gesagt hat, wahrhaft, du bist Gottes Sohn, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, wir können genau diese Leute, diese Profis, die sind ja Profis, mit sowas, aber da musst du stehen, nicht im Yogasitz. Das machst du nicht im Yogasitz, da musst du stehen. Ja. Weil durch den wirken ja die Kräfte dahinter. Ja. Ja, das ist nicht der Mensch selber. Und die musst du alle durchdringen. Du musst so stark sein, dass sich der Sorat die Pfote verbrennt, wenn du diesem Mensch in die Augen guckst. Und da musst du selber in deinem eigenen Karma geschaut haben, wo du diesen Sorat schon mal gedient hast und auch überwunden. Und jetzt noch ein Beispiel. Ich wollte immer mit dem Ferdinand Pirch ins Gespräch kommen.
Der ehemalige Porsche-Chef.
Und weißt du warum? Es hat geheißen, diesem Mensch kann jemand nicht länger als 5 Sekunden in die Augen schauen. Und das hätte ich gerne gewollt. Ich habe ihm sogar einen Brief geschrieben, ihm zu begegnen. Und ich bekam mit Bleistift geschrieben eine Antwort.
Okay.
Zwar eine Absage, aber immerhin. Ja? Und das hätte ich gern noch gemacht. Aber ist mir leider versagt geblieben. Weil das sind Leute, das sind Profis. Aber wenn man deren ihre Seele bekommt, diesen Profis, die bleiben weiterhin Profi, aber unter einem anderen Charakter.
Ich gehe noch mal einen hin. Was ist unser Auftrag? Mir fällt die Schlussstrophe meines Liedes, wir waren nie verkehrt, ein. Wir Deutschen sind ein Volk von Dichtern und Henkern. Jetzt fäng ich schon wieder. Wir Deutschen sind ein Volk von Dichtern und Denkern. Man hat uns aber erzählt, wir seien ein Volk von Henkern. Es ist an der Zeit, uns zu erheben und dem Herz seinen Platz zurückzugeben. Ist das unsere Aufgabe?
Ja, das ist die erste Aufgabe.
Ja.
Die allererste Aufgabe, den anderen Menschen rund um den Globus die Orientierung zu geben, die wir in uns tragen. Und darum ist auch das Besondere, wenn jemand in England wohnt, dann ist er ein Engländer. Wenn jemand in Frankreich wohnt, ist er ein Franzose. Aber Deutscher wird man. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Wir haben ja momentan eine riesen Völkerwanderung. Und es sind ja bei uns in Deutschland viele Völker jetzt.
Ja.
Ja? Man könnte das jetzt negativ sehen, durch diese Vermischungen und so. Ja. Aber auch hier kann man aus einer Not eine Tugend machen. Nämlich, indem wir diese vielen Nationen, die jetzt zu uns kommen, diesen Christus in ihnen, der ist ja in jedem Menschen, nicht nur in einigen, erleben lassen und dann spüren die, ich habe den Auftrag, das jetzt nach Hause zu bringen.
Wollte ich gerade sagen, also Sie als Multiplikatoren. Ja.
Und dann sind wir wieder bei diesem Beispiel, aus dem Herz raus den Impuls zu holen. Und da gibt es ja den Spruch, was aus Herzen gründet, mit Häuptern zielvoll führen. Das heißt, bisher haben wir mit dem Kopf alles aufs Herz drückt und zugedeckelt und damit spielt ja der Sorat sozusagen. Und jetzt machen wir das Spiel andersrum. Aber jetzt kommt etwas Entscheidendes, was wichtig ist, damit es nicht nur den Christus in sich zu entdecken, sondern jetzt geht es auch darum, sich zu erden. Mhm. Ein Baum ohne Wurzeln kommt ein leichter Wind, wirft ihn um. Und darum ist diese Erdung wichtig. Und da verbrennt sich der Sorat eben auch die Pfote. Und darum muss der Bauer zur Sau machen. Ja, an den Euro hängen und mit Biogas und mit Chemie. Und So, und wenn der Bauer sich an sein ureigenstes Wesen erinnert und wieder sein eigenes Wesen leben darf, unabhängig von den Euros, ja, dann bringt er wieder diese Seelenqualität in die Lebensmittel, die da reingehören, die jetzt mehrheitlich nicht drin sind, außer Material.
Ja.
Und aus diesem Material kannst du keine Kreativität holen. Da ist einfach nichts. Von nichts kommt nichts.
Ich habe immer einen Schaufelbagger vor Augen in so einer Reifeisen-Niederlassung, wie der Schaufelbagger das Blaukorn da, also den Dünger, dann auf den Hänger packt. Und dann sage ich, das ist dann irgendwann das Brot, was wir essen. Hier mit dem Schaufelbagger die Körner und wir bilden unseren Körper daraus. Das kann nicht gut sein. Ja.
Genau. Und um das wiederum auch leisten zu können, das ist ja eine Intensität an Kraft, ja, war klar, das schaffe ich alleine nicht. Und dann bin ich einen Vertrag eingegangen mit den irdischen und kosmischen Kräften.
Oi.
Und daraus ist Humisaal entstanden.
Okay.
Das ist also ein Bündnis zwischen dem Mensch, den irdischen und kosmischen Kräften, partnerschaftlich zusammenzuwirken und bei einem Handschlag, ja, die Wahrheit zu spüren. Und das ist das, was die Welt braucht. Ihr fehlt die Wahrheit und die fehlt uns nicht. Wir haben sie.
In uns.
In uns. Und das ist dieser Prinz.
Ja.
Der ist in uns. Und jetzt kommt es nur darauf an, wie lange es noch braucht, bis dieser Deutsche, wenn er an der Wand geklatscht ist, in Angriff geht. Mit dieser Waffe.
Das ist ja wichtig. Angriff, Waffe, hört sich nach Krieg an, es ist aber ganz was anderes.
Richtig. Und wenn ich aus dem Herz heraus voranschreite und bin mir dessen bewusst, mit dem Christus zusammenzuarbeiten, ja, dann spüre ich, wie weit ich nach vorne darf oder sogar soll. Und genau das ist mir heute im Prinzip passiert. Ich habe die letzten Tage überlegt, ob ich überhaupt soll. Und ich bin mehr oder weniger hierher gezogen worden.
Ja.
Es war eine Art Vakuumenergie. Und das war für mich ein sicheres Zeichen, dass es richtig ist. Diese Botschaft. Und jetzt kommt noch etwas. Das beziehe ich aber jetzt nicht auf mich persönlich, sondern generell. Im Film 1924. Von George Orwell, 1984,
ja.
Von George Orwell. Kurz bevor der Hauptdarsteller abgeführt wurde, wo er erkannt hat, dass hinter dem Spiegel auch so eine Kamera ist,
ja.
Schaut er aus dem Fenster raus, sieht dort unten eine Frau vor einem Waschzuber und hat ein Baby gebadet oder Wäsche gewaschen, ich weiß nicht mehr genau, guckt runter und sagt, die Lösung kommt von den einfachen Menschen. Und das passt wieder zu Goethe. Alles Göttliche ist einfacher Art. Und das Ganze, was jetzt abläuft, das ist so komplex und kompliziert. Und das Komplizierte ist jetzt, zu dieser Einfachheit zu kommen. Sich wieder auf den Boden zu begeben, in die Demut, freiwillig in die Knie zu gehen und dort zu spüren, wie dort die echte Kraft kommt. Und da muss jetzt möglicherweise der Deutsche noch manches Stroh fressen, bis er so weit kommt, dass er sagt, so, entweder Untergang oder nein, jetzt gehe ich in Angriff. Eben, und darum braucht er zuerst dies. Und das ist ein Teil meiner Arbeit. Den Mensch dorthin zu bringen, zu dieser Kraft, damit arbeiten muss er selber. Und mit dem Karma aus sich auseinandersetzen, da helfe ich auch. Aber er kriegt nochmal alles um die Ohren rumgehauen, wenn er bei mir war, aber ich begleite ihn. Und dann geht es nach vorne. Und diese Menschen bildeten die Basis. Ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt schon unterwegs sind in dieser Richtung. Ich hoffe schon viele. Und dann habe ich den Zugang zu meiner eigenen Wahrheitskraft, zu meinem eigenen Gewissen. Dann brauche ich nicht mehr überlegen, ob ich jetzt einen Solarstrom brauche oder 5000 Windräder oder dann beschäftige ich mich auch mal mit der geplanten Obsoleszenz wo es darum geht, bewusst Dinge kaputt gehen zu lassen, die normalerweise länger halten. Und wenn wir dann die Panzer nicht mehr brauchen und die Gewehre, ich bin überzeugt, wir brauchen ca. 80% weniger Energie, weil diese 80% werden verwendet für Vernichtungsdinge, für den Menschen von A nach B zu schicken, für sinnloses Zeug und auch sinnloses Zeug herzustellen, sinnlose Dienstleistungen, 80%. Und dann reicht unsere Wasserkraft. Und dann eventuell nur diese Friedkraft.
Ja.
Also, ja, und das ist so meine Botschaft, die ich heute einfach rüberbringen möchte, dass das hat mir jetzt auch eine Dame wieder neuerdings aufs Butterbrot geschmiert. Sie hat mir dieses gemacht als Dankeschön für meine Arbeit. Ja. Die Kuh als Sinnbild auch für die Mutter Erde und die Mamakraft, hier der Mensch. Und dann hinter drauf dieses schöne Bild und dann der Spruch. Mein Spruch ist, auf das ich hinarbeite. Und ich habe das zuerst gar nicht gesehen. Ich habe das ein paar Tage rumliegen lassen und dann habe ich es umgedreht. Das schöne Bewundern, das wahre Behüten, das edle Verehren, das gute Beschließen, es führt den Menschen im Leben zu Zielen, im Handeln zum Rechten, im Fühlen zum Frieden, im Denken zum Lichte und lehrt ihn Vertrauen auf göttliches Walten. Ein Merkmal aller kriegführenden Nationen ist, dass sie keine Ideen mehr haben. Und wenn man dieses im Denken zum Lichte, und wenn man das beherzigt, wer wollte noch etwas dagegen haben, so etwas zu realisieren? Ja. Außer die Gegenkraft des Christus, der zum Schluss irgendwann alleine dastehen wird, weil ihm kein Mensch mehr nachfolgt. Und dann erst kann dieser verlorene Sohn wieder zurückkommen. Und so lange müssen wir uns damit auseinandersetzen und damit rumplagen. Ja? Und es liegt jetzt wirklich an uns, nicht nur von Liebe zu schwafeln, sondern wirklich bewusst mit dem Christus den Kontakt herstellen, weil dann kommt auch die Gegenkraft. Die lässt dich so lange in Ruhe, solange du von Liebe sprichst und schön im Dunkeln bleibst, herumschwafelst und im Yogasitz bleibst, weil da hat er dich doch schon hinter sich. Aber in dem Moment, wo du bewusst dieses erlebst, dann steht deine eigene Schattenseite auf und dann wird es ungemütlich. Und dann musst du an die Arbeit. Und jetzt erwähne ich noch den Bruno Gröning. Gestern Abend habe ich zufällig einen Vortrag von 1956 von ihm angehört. Und da spricht er immer davon, von dem Christus und von dem Tun. Mhm. Ja? Dieses Tun an der Erde, wenn man die Erde in die Hand nimmt, Und mit der Erde verbunden ist wieder die Frau, die Weiblichkeit, die Mütterlichkeit, ich sage es immer wieder, dass die auch wieder zu ihrer Geltung kommt. Und da holen wir Kerle, wir Männer unsere Kraft. Und gehen nach vorne, aber aus dem Herz raus. Und das ist das ganz Neue in der Menschheitsgeschichte. Jetzt zum ersten Mal diese Waffe, Liebe, in einem großen Stil anzuwenden, was bisher Einzelne uns vorausgegangen sind und als Märtyrer irgendwo gelandet sind, sondern dass wir das jetzt nicht mehr brauchen, dieses Märtyrertum, sondern jetzt ein wahres, tausendjähriges Reich kreiert und nicht nur eines, das gerade mal 12 Jahre hält, vor dem Hintergrund der Gewalt.
Ja. Hui. Wie auch immer jeder das für sich aufnehme, aber das Herz als Waffe, das ist schon Hammer. Und dass es dann durchaus nicht gerade gemütlich wird, weil dann die eigenen Schatten nochmal hochkommen und auch ja, beleuchtet, mit Liebe ausgeleuchtet werden wollen, meine eigenen, ja, mein eigener Deep State sozusagen. Ja. Das ist ungemütlich.
Genau.
Ja. Und also die, das, was im Moment geschieht, sagst du, ist das an die Wand klatschen. Und jetzt lassen wir uns an die Wand klatschen, um diese Transformation zu bekommen?
Ja. Annehmen.
Annehmen.
Und wirklich in die Transformation rein.
Ja.
Und nachher, wenn der Prinz in der Kutsche fährt und es plötzlich zu knacken hört, Heinrich, der Wagen bricht.
Ja.
Und der
Heinrich
sagt, nein,
es sind die
der Riemen. Wagen nicht, es sind die Ketten, die sprengen. Diese Ketten um sein Herz, die er um sein Herz rum gelegt hat, vor lauter Schmerz, dass das Herz nicht zersprengt. Und dass das so laut war, dass es als mechanisches Geräusch von dem Prinz wahrnehmbar war. Und du kannst mir es jetzt glauben oder nicht, bei mancher Transformation, bei uns am Mörlihof, haben wir das schon erlebt, dass eine Art Knistern hier passiert.
Ja.
Da wirst du demütig, da wirst du klein, da wirst du ehrfürchtig und gleichzeitig diese Größe zu erleben.
Ja.
Unglaublich. Und das wünsche ich mir, dass dieses Jahr, weil das Jahr 2022 ist für mich
ziemlich
das entscheidende Jahr, dass wir vorbereitet sind. Und zwar, ich bin ja Bauer, es ist wichtig, im Herbst zu säen, die Winterfrucht, und im Frühjahr die Frühjahrssaat. Und das muss spätestens bis am Pfingsten gesät sein. Mhm. Drum möchte ich jeden motivieren, bis spätestens am Pfingsten dieses gesät zu haben, dieses erweckt zu haben, damit es reifen kann bis im Herbst. Also gehört auch ein Durchhaltevermögen. Ja. Und da gehört dieses Unkraut im Mensch zu jäten, in Licht zu transformieren, dass am Ende eine gute Frucht dasteht. Denn ich bin überzeugt, die Gegenseite lässt sich das nicht gefallen. Und sie wird mit dem kommenden Aussaatjahr wieder beginnen. Das heißt, im Oktober. Schaut die verschiedenen Maßnahmen an. Immer im Frühjahr oder im Oktober werden die gemacht.
Ja.
Also, das heißt, wenn wir uns jetzt sauber aufstellen, dann kann mit Michaeli, mit dem 29. September, ich vergleiche das immer mit einem Lichtschalter, es entwickelt sich lange nichts. Und da wird man geprüft. Auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes, dran zu bleiben und du merkst nichts und du siehst nichts im Außen, du wirst geprüft. Und ganz zum Schluss nochmal, bleibst du wirklich dabei, bevor dann diese Stufe kommt und dann wir gut vorbereitet sind, um auf diese nächste Stufe kommen zu können, um dann auch die anderen Menschen mitzunehmen, die mit dabei sein möchten. Und da werden wir, also die Leute, die da jetzt dran gehen in diesem Jahr, die werden noch richtig geprüft. Wir laufen auf einen Zenit und ich lade jeden ein. Und ich denke, die Ernte, die wir dann bekommen, ohne sie zu erwarten, wir dürfen nichts erwarten, habe ich so das Gefühl, die wird großartig. Mhm. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Mhm. Denn diese Ernte muss nämlich auch aushalten. Und ich habe schon manches herausgefordert, auch schöne, habe es bekommen und konnte nichts damit anfangen.
Ja.
Also, jeden einladen, jetzt ran, wenn er nicht schon dran ist. Wer nicht schon dran ist, ja. Der dran ist, darf weitermachen.
Weitermachen, genau. Hubert Mörle, vielen, vielen Dank für dein Kommen, für dein Engagement. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass hier kein Chauvinist gesprochen hat, sondern ein vom Herzen beseelter Mensch. Vielen, vielen Dank, Hubert Mörle vom Mörlehof und Humisaal. Ja, also vielleicht haben welche gleich weggeklickt, weil die zusammengezuckt sind. Aber ihr, die ihr jetzt bis zum Schluss geschaut habt, werdet sicherlich eine Ahnung bekommen, worum es jetzt geht. Dass es wirklich ein entscheidendes Jahr ist, wo wir, jeder Einzelne, uns positionieren und entscheiden. Gehen wir den Weg der Transformation, der durchaus wie eine Geburt durchaus auch schmerzhaft sein kann, nicht muss. Oder lassen wir uns sinken, sinken und sinken. Jeder ist in diese Entscheidung gerufen. Und jede Entscheidung macht stark. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit und frohes Entscheiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.